Ich möchte zu Anfang noch beten. Ja, Herr Jesus, wir freuen uns darüber, dass du in diese Welt gekommen bist und dass du, ja, wie wir gesungen haben, dass du unsere Schuld auf dich genommen hast. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du mitten unter uns bist. Wir beten darum, dass du uns dein das Herz und die Augen auftust für dich und dein Wort. Amen. Ja, ich möchte euch heute Morgen mitnehmen in die antike Geschichte und zwar in die Zeit Alexander des Großen. Ich weiß, dass ihr alle viel besser wart als ich in Geschichte und von daher, wenn irgendwas falsch ist, dann müsst ihr mich nachher korrigieren. Alexander der Große, ein Riesenreich, das er da aufgebaut hat. Er kam aus Makedonien, also Nordgriechenland, und hat dann das Persische Reich übernommen, ist vorgedrungen bis nach Indien und runter nach Ägypten. Entweder er war ein genialer Eroberer oder er war ein Größenwahnsinniger. Also ich habe in Wikipedia gelesen, es gab 18 Städte mit dem Namen Alexandrien. Heute kennen wir eins, denke ich. Ich glaube, mehr gibt es nicht. Aber er hat 18 Städte gegründet. Ja, dieses riesige Eurasische Reich, das Alexander der Große geschaffen hat von 356 bis 323, also eigentlich gar nicht so lange. Ja, aber trotzdem, seine Heldentaten sind irgendwie legendär. Nach der Schlacht von Issus, das ist, ich muss mal gucken, das ist hier oben. Nach der Schlacht von Issus, 333, schickte Alexander sein Heer nach Damaskus. Er selber zog gen Süden, nach Phönizien, das sich dann auch schnell ergab. Aber eine Stadt nicht, und das war Tyrus. Tyrus gab es als Festland und es gab es als Insel. Und als der Alexander der Große kam, dann sind alle aus dem Festland nach Tyrus geflohen, also auf die Insel geflohen, und der Alexander konnte die Stadt nicht einnehmen. Und dann hat er die Festlandstadt klein gemacht, hat sie ins Meer geworfen, einen breiten Damm rübergebaut und nach 8 Monaten hat er die Stadt eingenommen. Das geschah 333 vor Christus. Nun fragt ihr euch vielleicht, was hat das Ganze mit der Bibel zu tun? Was hat das Ganze mit Gottes Wort zu tun? Und ich muss euch sagen, in Sacharja 9 steht diese Geschichte. In Sacharja 9, Verse 3 und 4, da steht diese historische Tatsache: Denn Tyrus baute sich eine Festung und sammelte Silber wie Sand und Gold wie Dreck auf der Gasse. Siehe, der Herr wird Tyrus erobern und wird seine Seemacht schlagen und es wird mit Feuer verbrannt werden. Und diese Stadt wurde vernichtet durch Alexander der Große und das Ganze wurde eben auch geschichtlich belegt in Sacharja 9 und wann das eben auch passiert ist. Sacharja, ein Prophet, der auch zur Zeit Haggais gelebt hat, und zwar von 520 bis 470 hat er vor Christus, hat er ungefähr seine Zeit gehabt, in der er Prophet war. Das heißt, wir haben eine Prophetie über Alexander den Großen 150 Jahre vorher. 150 Jahre vorher hat Sacharja gesagt, was passieren wird. Gottes Wort ist wahr und Prophezeiungen gehen in Erfüllung. Gottes Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. So heißt es in Psalm 33, Vers 4. Die Geschichte bezeugt, dass Alexander der Große mit seinen Soldaten bis nach Ägypten zog und dort auch ehrfurchtsvoll empfangen wurde. Wie die Pharaonen haben sie den Alexander als Gottkönig verehrt. Aber auf dem Weg nach Ägypten, wir kennen ja die Karte, liegt Jerusalem. Und Jerusalem wurde nicht eingenommen. Obwohl es auf dem Weg lag und logisch gewesen wäre, dass Alexander auch diese Stadt einnimmt, heißt es in Vers 8 in Sacharja 9, und ich selbst, sagt Jahwe, stelle mich als Wache vor mein Haus Israel, zum Schutz vor den Truppen, die hin und her ziehen. Kein fremder Herrscher soll mehr hindurchziehen, denn ich achte jetzt auf mein Volk. Was für eine Verheißung. Gott hat verheißen, dass Jerusalem in dieser Zeit nichts geschehen wird. Alexander verschonte die Stadt und bewährte den Juden sogar eine besondere Vergünstigung. Es gibt einen polnischen Maler, der hat den Alexander den Großen gemalt. Den Bakalowitsch heißt der gute Mann, der das vor 100 Jahren, 150 Jahren gemalt hat. Und da kann man ein bisschen erkennen, Alexander der Große wird empfangen, sogar mit Palmzweigen, die sie vor ihm hinlegen, auf dem Pferd tritt er da ein in Jerusalem. Aber eben, wie gesagt, 150 Jahre vorher hat Sacharja im Namen Gottes prophezeit, dass Jerusalem in diesem Feldzug des Alexander nicht zerstört oder ja, es verschont bleibt. Was für eine Verheißung. Und nun kommen wir zu Sacharja 9, Vers 9. Sacharja 9, Vers 9, vorhin haben wir es schon gehört. Freue dich, du Zionstadt, jubelt laut, ihr Leute von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht vor Gott und er bringt die Rettung. Er ist demütig und reitet auf einem Fohlen, dem männlichen Jungtier einer Eselin. Sacharja sieht das Kommen des Messias. Und nicht irgendwann, sondern 500 Jahre vorher. 500 Jahre vorher sieht Sacharja das Kommen des Messias. Der Messias wird in dem Volk in einer einzigartigen Weise vorgestellt. Schon frühere Propheten haben davon geredet, von dem Kommen des Messias, auch andere, Micha zum Beispiel, schreibt auch von dem Kommen des Messias und ganz präzise, wo er auch geboren werden soll. Die Verheißung seiner Geburt, seines Leidens, seines Sterbens, seiner Auferstehung, alles ist verheißen. Es gibt so ungefähr 60 so Hauptprophezeiungen über Jesus, die sein ganzes Leben beinhalten. Und wenn wir nur 30, also von diesen Hauptprophezeiungen, 30 auf eine Person anwenden könnten, dann könnten wir wahrscheinlich eine große Belohnung verdienen, wenn das wirklich passieren würde und zutreffen würde. Der Peter Stoner, der schreibt in einem Buch, dass die Wahrscheinlichkeit, dass 8 von diesen vielen Verheißungen, diesen vorher ausgesprochenen Verheißungen, auf eine Person zutreffen würden, genau in der Zeit, genau an dem Tag, dann wäre das eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 100 Trillionen. Also eine unendliche Zahl. Man würde viel schneller im Lotto gewinnen, weil die Wahrscheinlichkeit viel, viel geringer ist, viel höher ist. Aber hier eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 100 Millionen, Trillionen. Eine unglaublich und nicht nachvollziehbare Zahl. Dahinter kann nur der allmächtige Gott stecken. Auch in unserem Vers, in Sacharja 9, Vers 9, stecken einige Verheißungen, die in Jesus in Erfüllung gegangen sind. Die Verheißung eines gerechten Königs. siehe, dein König kommt zu dir. Wir können das Kommen Jesu nur aus dem Alten Testament her begreifen. Jetzt kommt der verheißene König, den Gott verheißen hat. Der König von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der König, zu dem wir beten können, mit dem wir reden können. Jeremia musste einem gottlosen Volk Gericht verkündigen und ihnen sagen, dass der gerechte Spross kommen wird. Was für eine Verheißung. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Ein Spross soll aus dem Stamm Davids hervorkommen. Er soll ein König sein. Was für ein wunderbarer Vers für den Advent, für die Zeit des Advent. Wir sind ja mitten in der Adventszeit. Und Winrich Schäffbuch, der sagte mal, Adventszeit viel schöner als Urlaub. Das war seine Aussage zu der Adventszeit. Gott selber kommt in diesem König zu seinem Volk. Und da beginnt auch wirklich eine Zeit der Freude. Der König kommt. Und das Wesen dieses Königs wird in vier Aussagen charakterisiert. Ein Gerechter ist er. Er bringt die Rettung. Er ist demütig. Und er reitet auf einem Fohlen, dem männlichen Jungtier, einer Eselin. Ein Gerechter ist er. Dem König von Juda wurde in Jeremia 22 gesagt, er schafft Recht und Gerechtigkeit. Der König von Juda. Die Gerechtigkeit war irgendwie eine vorherrschende Pflicht eines Königs. Er musste darauf achten, dass Gerechtigkeit geschieht. Er musste gerecht sprechen. Und wenn wir auf den Messias schauen, sehen wir, Gerechtigkeit ist ein ins Auge fallendes Merkmal des Messias. Er ist der Gerechte. Graf von Zinzendorf hat ein Lied geschrieben, Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid, damit werde ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Ein uraltes Lied, aber es ist Christi Gerechtigkeit, es ist Gottes Gerechtigkeit, dass sein Sohn für meine Sünden eintritt und mich gerecht spricht. Es gibt ja Lieder, viele alte Lieder, auch viele, viele Verse, die wir heute gar nicht mehr singen. Wir singen die ganz bekannten. Und so gibt es Gesangbuch, ja, das Lied Jesus Christus herrscht als König, kennen wir wahrscheinlich alle. Und da gibt es einen Vers, der nicht mehr gesungen wird. Und da heißt es, komm zum Tod, verdammt Geschlechte, der Gerechte macht Gerechte. Der Gerechte macht Gerechte. Niemand anders kann das. Niemand anders kann uns freisprechen als allein Jesus, als allein der Messias. In 1. Johannes 2, Vers 1 heißt es, meine Kinder, das schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Der Gerechte richtet, was kaputt gegangen ist. Er stellt wieder her, was verloren gegangen ist. Jesus ist unsere Gerechtigkeit. Jesus, der stellvertretende Mensch, ist gerecht. Petrus schreibt in seinem ersten Brief, da zitiert er den Vers aus Jesaja 53, er hat keine Sünde getan und in seinem Mund wurde kein Betrug gefunden. Er hat keine Sünde getan und in seinem Mund wurde kein Betrug gefunden. Ein Gerechter ist er. Er bringt die Rettung. Er ist der längst erwartete Retter, der Retter des Volkes Israel. Lukas schreibt in der Weihnachtsgeschichte: Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr, in Davids Stadt. Josef wurde klar und deutlich mitgeteilt, dass das neugeborene Kind, das geboren werden soll, dass er es Jesus nennen soll. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten, halt, ich bin im falschen Blatt, da waren wir schon mal. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus Retter nennen sollst, denn er wird sein Volk von Sünden retten. So heißt es in Matthäus 1. Und Josef musste Jesus nennen, weil er eben es von Gott gesagt bekommen hat, vom Engel gesagt bekommen hat. Jesus, den Retter. Was werden die Leute wohl damals gedacht haben, als sie das gehört haben? Jesus wird geboren und er soll der Retter sein. Ein kleines Kind, Neugeborener, kraftlos. Wie soll solch ein Kind denn ein Retter werden oder ein Retter sein? Warum soll mich jemand von Sünden retten? Bin ich denn ein Sünder? Wenn ich am Ertrinken bin, kann mich nur ein Retter oder ein Rettungsring retten, kann mir nur helfen. Guter Zuspruch oder ein neues geborenes Kind, denke ich, ist da ein Fehl am Platz. In Jesaja heißt es, er wurde um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Das prophezeite Jesaja 500 Jahre vorher, dass Jesus kommen wird, der für die Schuld der Welt sterben muss, um den Weg zu Gott frei zu machen. Und er ist demütig. Er ist demütig, heißt es in dem Vers. Dieser König kommt nicht in Prunk und Pracht, so wie wir vorhin das gehört haben, wie bei der Krönung von Prinz Charles. Was da alles lief, wie viele tausend Leute da waren, wie viel Farben, wie viel Gold, wie viel Musik, viele Worte, Besucher aus aller Welt, die High Society, die ganze königliche Hoheit war da, um dabei zu sein bei der Krönung von Charles. Aber Jesus kommt ohne Prunk. Wenn wir in den Propheten lesen und speziell in Jesaja 53, wo es um den leidenden Gottesknecht geht, da heißt es, er wurde verachtet und alle mieden ihn. Er war voller Schmerzen, mit Leiden vertraut, wie einer, dessen Anblick man nicht mehr erträgt. Er wurde verabscheut und auch wir verachteten ihn. Diese Verse werden übrigens von den Juden in ihrer Schriftlesung nicht gelesen, weil sie das einfach nicht so sehen können, dass Jesus der Retter, dass Jesus der leidende Messias ist. Paulus schreibt, er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. So rum. In einer demütigen Art hat sich Jesus schlagen lassen und wurde dafür bei der Kreuzigung König der Juden genannt. Demütig. Demütig so, dass er sogar auf einem Esel in in Jerusalem einreitet. Er reitet auf einem Esel. Das ist eine Verheißung auf Matthäus 21, auf den Einzug in Jerusalem. Eine messianische Verheißung, die uns hier gegeben ist. In 1. Mose 49, Vers 10, selbst da gibt es schon Verheißungen auf den Messias hin, auf Jesus hin. Nie weicht das Zepter von Juda, der Herrscherstab von seinem Schoß, bis der kommt, dem er gehört. Und ihm werden die Völker gehorchen. Am Weinstock bindet er sein Reittier fest, sein Eselsfohlen an der Edelrebe. Von den Erzvätern, also von Abraham bis zu der Richterzeit, war der Esel das Reittier der Vornehmen. Die Vornehmen, die kamen auf dem Esel. In der Zeit dann von Salomo an wurde das Pferd an die Stelle des Esels gesetzt. Deshalb auch Alexander, der auf dem Bild ja gezeigt, auf dem Gemälde gezeigt wurde, der auf einem Pferd da in Jerusalem einritt. Aber Jesus selbst, er kam wieder auf einem Esel. In Demut ist er dort in Jerusalem eingeritten. Der König ist der König des Volkes Gottes ist anders als die Könige dieser Welt. Er zieht in seine Königsstadt anders ein als die irdischen Könige. Er verzichtet auf jedes Zeichen äußerer Macht, äußere Merkmale. Gott geht seinen eigenen Weg mit seinem Volk. Gott sendet zur rechten Zeit seinem Volk die Hilfe. Das ist Grund zur Freude. Und das lesen wir eben auch in Matthäus 21, wo Jesus in Jerusalem einzieht und hier diese Verheißung aus Sacharja 9, Vers 9 in Erfüllung geht. Irgendwie sind Palmzweige wohl auch ein Symbol der Verehrung. Es steht ja in Matthäus 21, wir haben es bei Alexander dem Großen gesehen, aber auch die Verehrung von Jesus dann in der Zukunft, was geschehen wird, weil wir ja wissen, sein Wort ist wahr und was er zusagt, das hält er gewiss. Und da heißt es in Offenbarung 7, danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. Sie standen mit Palmzweigen in den Händen, weiß gekleidet vor dem Thron und dem Lamm und riefen mit lauter Stimme, die Rettung kommt von unserem Gott, von dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Was für eine gewaltige Verheißung, die uns da gegeben ist. Das ist Zukunftsmusik. Sacharja weissagte vier Verheißungen. Vier Verheißungen, die alle in Erfüllung gegangen sind. Verheißungen über den Messias und vorher schon Verheißungen über die Weltgeschichte. Es gibt Verheißungen, die noch in Erfüllung gehen müssen. Verheißungen, auf die wir noch warten. Aber des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Warren Wiersbe, der schreibt, Gott lenkt die Geschichte und gebraucht sie, um seine Ziele zu verwirklichen. Was wir heute in den Nachrichten hören, mag noch so deprimierend sein. Alles, was geschieht, liegt in Gottes Händen. Seine Verheißungen gehen in Erfüllung. Und deshalb schlage ich euch vor, nehmt euch eine Verheißung in dieser Woche, nehmt eine Verheißung, haltet euch an dieser Verheißung fest, denn er ist treu und wahrhaftig. Amen.